Perfektio, die Finanzmakler. Ihr Investor-Podcast. Auf geht's zu unserem Deep Dive heute. Und zwar geht es um die aktuellen Bewegungen am Aktienmarkt. Speziell gucken wir uns den S&P 500 und Tesla an.
Ja.
Und ja, wir wollen natürlich versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Absolut.
Was diese ganzen Schwankungen für dich bedeuten.
Ja, die letzte Zeit war bewegt. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns heute mal genau anschauen, was da in diesem Bereich passiert ist und ja, welche Schlüsse wir da so aus den vorliegenden Informationen ziehen können.
Ja, dann lass uns auch direkt mal einsteigen beim S&P 500.
Gerne.
Diese Abwehrbewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, war ja deutlich spürbar.
Mhm.
Also der Verkauf von riskanteren Anlagen.
Ja.
Interessant ist ja, dass die sogenannten Unterstützungslevels gehalten haben. Das sind ja diese Preisbereiche, in denen Käufer erwartet werden und die sozusagen die Kurse dann quasi auch stoppen.
Dann hatten wir so eine Weitwärtsbewegung, eher leicht aufwärts, aber ohne echten Durchbruch. Die Tageshöchststände wurden immer wieder verkauft, was ja darauf hindeutet, dass da nicht genug Kaufinteresse da war, um die Kurse deutlich höher zu treiben.
Ja.
Aber dann am letzten Montag gab es diesen ordentlichen Sprung nach oben, fast 2%. Und damit wurde diese kurzfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen.
Ja.
Was bedeutet das deiner Meinung nach?
Ja, was hier besonders bemerkenswert ist, ist dieser Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends. Das ist tatsächlich ein positives Signal und deutet darauf hin, dass die Käufer, die sogenannten Bullen, momentan wieder stärker sind.
Mhm.
Das gilt besonders für Technologieaktien, die, wie wir gesehen haben, ja besonders gut abgeschnitten haben.
Genau. Und Tesla hat hier mit einem Plus von 12% ordentlich mitgemischt.
Ja.
Obwohl es da jetzt gar keinen so ganz klaren, unmittelbaren Grund dafür gab.
Ja.
Es gab zwar Spekulationen über mögliche Zollsenkungen durch Trump, aber das war ja eher so ein Gerücht. Was denkst du, was da der Hauptgrund gewesen sein könnte?
Ja, wenn wir das mit der breiteren Marktbewegung in Verbindung bringen, scheint es, als ob Tesla nach dem starken Kursverfall der letzten Monate schlichtweg überverkauft war. Man könnte sagen, die Aktie war ausgebombt.
Okay.
In solchen Situationen kann es ohne spezifische Nachrichten zu einer sogenannten technischen Gegenbewegung kommen.
Mhm.
Stell dir das vor wie einen Ball, der von einer Höhe fällt.
Mhm.
Nachdem er auf den Boden aufgeschlagen ist, also auf den niedrigen Preis, springt er wieder etwas nach oben.
Mhm.
Nicht unbedingt, weil sich fundamental was geändert hat, sondern einfach als Reaktion darauf, dass er überverkauft war.
Ah, okay.
Hier bauen Anleger, die zuvor verkauft hatten, wieder Positionen auf oder Schnäppchenjäger steigen ein.
Ja, das ist einleuchtend. Also trotz der eher negativen Stimmung rund um Tesla gab es da einfach so eine Art Gegenreaktion.
Ja.
Und du hast ja auch die positiven Signale von den Marktindikatoren angesprochen.
Aber du hast auch vorsichtig darauf hingewiesen, dass sich die Marktbedingungen täglich ändern können. Wie sollten unsere Zuhörer denn diese kurzfristig positiven, aber längerfristig möglicherweise unsicheren Signale einschätzen?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Es ist richtig, dass die kurzfristigen Indikatoren momentan eher freundlich aussehen. Wenn wir das aber mit der längerfristigen Entwicklung und den fundamentalen Herausforderungen für Tesla verbinden, über die wir ja gleich noch sprechen werden, dann ist Vorsicht geboten. Kurzfristige Kursanstiege können täuschen, besonders wenn die allgemeine Stimmungslage eher negativ ist. Achte darauf, ob das Handelsvolumen an nachfolgenden Tagen mit Kursanstiegen hoch bleibt. Ein anhaltend hohes Volumen bei steigenden Preisen würde eher für eine echte Stimmungsänderung sprechen. Behalte auch die kommenden Quartalsberichte und mögliche Änderungen in den Analystenbewertungen im Auge, da diese zusätzliche Hinweise liefern können.
Ja, dann lass uns direkt zu Tesla kommen.
Du hast ja schon den massiven Kursrutsch seit Jahresbeginn erwähnt. Von 480 runter auf 220, das ist schon heftig. Und dann dieser plötzliche Anstieg am Montag. Du meintest ja, dass das vielleicht nur eine Reaktion ist und nicht unbedingt der Anfang eines nachhaltigen Aufwärtstrends. Was sind denn da so die Hauptgründe für deine Zurückhaltung?
Ja, was hier besonders interessant ist, ist die Kluft zwischen der kurzfristigen Kursbewegung und der weiterhin negativen Stimmung gegenüber Tesla. Dein Material unterstreicht ja sehr deutlich, dass dieses negative Gefühl nicht nur bei Unternehmen und Unternehmern herrscht, sondern auch bei einem Teil der Kundschaft. Die Verbindung von Elon Musk mit Trump und seine politischen Ansichten scheinen hier eine erhebliche Rolle zu spielen.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Diese Kampagnen in den USA, die angezündeten Teslas, die Beschimpfungen von Fahrern, das ist schon eine Eskalation. Und dann diese Zahlen aus Europa, wo die Tesla-Verkäufe massiv einbrechen, obwohl der gesamte Markt für Elektroautos wächst, das ist schon ein Warnsignal.
Absolut. Und wenn wir das mit den Fundamentaldaten verbinden, die ja schon seit längerem die hohe Bewertung von Tesla nicht wirklich stützen, entsteht ein komplexes Bild. Der Kursrückgang hat die Aktie zwar für einige Käufer interessanter gemacht und wir sehen auch erste Käufe. Aber die grundlegende Herausforderung, das Negative Image. Und die Frage, ob die hohen Wachstumsversprechen in Zukunft tatsächlich erreicht werden können, die bleiben bestehen.
Du hast jetzt auch angedeutet, dass du dich bei noch tieferen Kursen wohler fühlen würdest, um bei Tesla einzusteigen.
Ja.
Was wäre denn für dich so ein angenehmerer Einstiegszeitpunkt? Und worauf würdest du da besonders achten?
Das ist natürlich schwer, präzise zu sagen, ohne jetzt konkrete Kursziele zu nennen. Aber wenn wir uns die fundamentalen Kennzahlen und die langfristigen Wachstumsperspektiven ansehen, dann wäre ein Kursniveau, das diese Aspekte realistischer widerspiegelt, sicherlich attraktiver. Wichtig wäre es dann zu beobachten, ob sich die Stimmungslage dreht, ob es positive Nachrichten oder tatsächliche Fortschritte in den anderen Geschäftsbereichen wie Robotaxis oder humanoiden Robotherren gibt, die die Fantasie der Anleger neu beflügeln könnten.
Ja, diese anderen Geschäftsbereiche sind natürlich die große Unbekannte und die große Hoffnung für viele Tesla-Investoren. Aber aktuell scheinen ja die Autoverkäufe das Kerngeschäft zu sein. Und da sieht es ja, wie gesagt, nicht so rosig aus. Also dein Fazit zu Tesla wäre weiterhin Vorsicht und kein übereilter Kauf aufgrund dieses einen positiven Tages.
Genau, das ist der Punkt. Dieser eine positive Tag ist erfreulich für bestehende Aktionäre. Aber er ist noch kein Beweis für eine nachhaltige Trendwende. Es ist wichtig, die längerfristigen Entwicklungen und die fundamentalen Herausforderungen im Auge zu behalten, bevor man hier voreilige Entscheidungen trifft.
Es könnte auch sein, dass der jüngste Anstieg nur eine kurzfristige Erholung im Rahmen eines weiterhin bestehenden Abwärtstrends ist. Eine sogenannte Bärenmarktfalle.
Spannendes Thema. Dann wechseln wir mal das Land und kommen zu deutschen Unternehmen.
Gerne.
SAP ist ja aktuell das wertvollste Unternehmen Europas und hat Novo Nordisk überholt.
Ja.
Wir hatten SAP ja schon Ende letzten Jahres positiv bewertet, als die Aktie um die 215 Euro stand. Jetzt sind wir bei 250 nach einem Hoch über 280 und einer Korrektur. Was sagst du jetzt? Kaufen, halten oder verkaufen?
Wenn wir das mit unserer früheren Analyse vergleichen, ist es in der Tat faszinierend zu sehen, wie sich die Bewertung entwickelt hat. Bei 215 Euro war SAP aus unserer Sicht tatsächlich attraktiv bewertet. Der anschließende Kursanstieg hat diese Bewertung natürlich etwas verändert. Die jetzige Konsolidierungsphase um die 250 Euro bietet aber eine gute Gelegenheit, die Lage neu zu beurteilen.
Dann lass uns doch mal einen Blick auf die aktuellen Finanzkennzahlen werfen, so wie wir das von dir kennen.
Ja.
Bilanzqualität. Freier Cashflow, Umsatzwachstum. Was zeigen die Zahlen?
Die Bilanzqualität ist mit 37 Kunden weiterhin ausgezeichnet. Da hat sich nichts geändert.
Okay.
Der erwartete freie Cashflow-Yield der nächsten 5 Jahre liegt bei etwa 4%. Was für ein so starkes Unternehmen durchaus in Ordnung ist. Der freie Cashflow-Yield ist im Grunde die Rendite, die du in Form von freiem Cashflow auf Basis des aktuellen Aktienkurses erwarten könntest. Das Umsatzwachstum der letzten 10 Jahre lag bei 5,7%. Aber hier sehen wir eine deutliche Beschleunigung auf erwartete 11,8% pro Jahr für die nächsten 5 Jahre. Und was besonders interessant ist, das Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis zum Wachstum ist mit 1,3 sogar sehr günstig, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen trotz des Kursanstiegs nicht übergewertet ist. Dieses Verhältnis setzt die Bewertung des Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Free-Cashflow-Wachstum und deutet darauf hin, ob man für das erwartete Wachstum einen angemessenen Preis zahlt.
Das klingt ja alles sehr positiv, aber das aktuelle Forward-PE-Ratio ist mit 31,8 deutlich höher als der historische Durchschnitt von 18,7.
Ist das nicht ein Warnsignal?
Was wir hier sehen, ist eine höhere Bewertung, die aber durch das deutlich beschleunigte erwartete Umsatz und vor allem Free Cashflow Wachstum gerechtfertigt wird. In den letzten 10 Jahren war das Gewinnwachstum niedriger, daher das niedrigere historische PI. Wenn das Unternehmen nun tatsächlich in den nächsten Jahren deutlich stärker wächst, ist eine höhere Bewertung durchaus angemessen. Unsere Berechnungen deuten sogar darauf hin, dass basierend auf dem erwarteten Umsatzwachstum ein noch höheres Kursniveau gerechtfertigt wäre.
Und der freie Cashflow, der ist ja für uns Investoren besonders wichtig. Da sieht es ja noch vielversprechender aus mit einem erwarteten Wachstum von 19% pro Jahr in den nächsten 5 Jahren, verglichen mit nur 4% in den letzten 10 Jahren. Das ist ja ein enormer Sprung.
Exakt. Und das ist der entscheidende Punkt. Der freie Cashflow ist das, was letztendlich bei den Aktionären ankommt. Und ein so starkes erwartetes Wachstum hier ist ein sehr positives Signal. Es deutet darauf hin, dass SAP in den kommenden Jahren deutlich profitabler werden wird.
Aber woher kommt dieser plötzliche Wachstumsschub bei SAP? Die waren ja in der Vergangenheit eher für solides, aber nicht unbedingt explosives Wachstum bekannt.
Ja, was hier besonders bemerkenswert ist, ist der strategische Wandel, den SAP vollzieht. Das traditionelle Geschäftsmodell, das auf dem Verkauf von Unternehmenssoftware wie R3 basierte, hat SAP eine enorme Marktmacht verliehen. Stell dir das wie einen Bohrgraben vor. Es ist für Kunden sehr teuer und aufwendig, von SAP zu anderen Anbietern zu wechseln. Jetzt aber liegt der Fokus ganz klar auf Cloud und künstlicher Intelligenz. Und hier positioniert sich SAP als führender europäischer Anbieter. In einem Markt, der von amerikanischen Giganten dominiert wird. Dieser Bohrgraben bietet SAP einen erheblichen Vorteil, da er einen stabilen Umsatzstrom sichert, selbst wenn das Wachstum vorübergehend nachlassen sollte.
Das ist der Punkt mit der digitalen Souveränität Europas, richtig.
Ja.
Das Bestreben, unabhängiger von US-Tech-Konzernen zu werden.
Ja.
Und europäische Cloud-Lösungen zu bevorzugen. Da könnte SAP natürlich Schlüsselrolle spielen.
Genau, das ist die Fantasie, die hier eine Rolle spielt. Und zusätzliches Wachstumspotenzial bietet. Basierend auf dem erwarteten Wachstum sehen wir ein konservatives Kursziel von 300 Euro plus, was das Niveau widerspiegelt, das die Aktie im Februar fast erreicht hatte. Wenn wir nun das starke Free Cashflow-Wachstum und die Potenziale im europäischen Cloud-Markt berücksichtigen, könnte das Kursziel sogar noch deutlich höher liegen.
Also das Fazit zu SAP ist weiterhin sehr positiv, trotz des bereits erfolgten Kursanstiegs.
Ja.
Wer investiert ist, sollte wohl dabei bleiben und für Neueinsteiger ist immer noch ein attraktiver Wert.
Das sehe ich genauso. Natürlich gibt es immer das Risiko unvorhergesehener Ereignisse, aber basierend auf den aktuellen Informationen und den fundamentalen Daten sieht die Zukunft für SAP sehr vielversprechend aus. Die niedrige Dividendenrendite von etwa 0,9% ist bei einem Wachstumsunternehmen wie SAP zu vernachlässigen, da das Unternehmen seine Gewinne reinvestiert, um weiterzuwachsen.
Okay, das gibt unseren Zuhörern hoffentlich eine gute Einschätzung zur aktuellen Marktlage und zu zwei sehr interessanten Einzelwerten. Jetzt wollen wir das Thema wechseln und uns dem ganz anderen Bereich widmen. Dem Einfluss von Medienkonsum auf unsere mentale Gesundheit.
Oh ja.
Ein aktueller Artikel hat ja von einem drastischen Anstieg der Fehltage wegen Depressionen berichtet.
Ja.
Interessanterweise scheint diese Zeit der Unsicherheit in den Finanzmärkten sich auch in breiteren gesellschaftlichen Trends wieder zu spiegeln. Was denkst du?
Ja, was hier besonders bemerkenswert ist, ist die Verbindung zwischen den beobachteten gesellschaftlichen Stimmungen und den statistischen Daten. Dein Material belegt ja eindrücklich den Anstieg der Fehltage aufgrund von Depressionen, insbesondere bei älteren Arbeitnehmern.
Ja.
Und wenn wir das an die anhaltende Krisenlage seit 2020 anbinden, Covid, wirtschaftliche Unsicherheiten, Ukraine-Krieg, geopolitische Spannungen, dann ist es wenig verwunderlich, dass sich das auf die psychische Gesundheit der Menschen auswirkt.
Absolut. Und gerade die ständige Berieselung mit negativen Nachrichten über alle Kanäle, Fernsehen, Radio, Smartphone, scheint hier ein ganz wesentlicher Faktor zu sein. Man hat ja fast das Gefühl, dass die Welt nur noch aus Problemen besteht.
Genau das ist der Punkt. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit negativen Inhalten, sei es in Nachrichten oder sozialen Medien, kann zu einer verzerrten Realitätswahrnehmung führen. Probleme werden als allgegenwärtig und unmittelbar bedrohlich wahrgenommen, während die positiven Aspekte des Lebens in den Hintergrund treten.
Der Artikel, den du da erwähnst, zitiert ja auch einen Beitrag, warum Fernsehen ängstlich macht.
Ja.
Und geht ja nicht nur um Nachrichten, sondern auch um die vielen Gewalt- und Horrorszenen in Filmen und Serien. Wie beeinflusst das denn unser Unterbewusstsein?
Ja, was hier wissenschaftlich belegt ist, ist, dass unser Gehirn in den ersten Momenten der Wahrnehmung Informationen ungefiltert aufnimmt und Schwierigkeiten hat, zwischen realen und fiktiven Bedrohungen zu unterscheiden, insbesondere wenn es um emotional aufgeladene Inhalte wie Krankheit und Gewalt geht. Wiederholter Konsum solcher Inhalte kann neuronale Muster verstärken und die eigene Angstschwelle sowie das Aggressionspotenzial beeinflussen. Stell dir vor, du siehst im Fernsehen eine medizinische Serie, in der ständig seltene Krankheiten vorkommen. Das kann dazu führen, dass du anfälliger für Hypochondrie wirst. Oder wenn du ständig Gewalt und Verbrechen im Fernsehen siehst, kann das deine Wahrnehmung der Sicherheit in deiner eigenen Umgebung negativ beeinflussen und deine Ängste verstärken.
Das ist ja fast wie bei Kindern, die nach einem gruseligen Film Angst vor Monstern unterm Bett haben.
Ja.
Obwohl sie ja eigentlich wissen, dass das nicht real ist.
Hat das Gesehene trotzdem eine starke emotionale Wirkung. Exakt. Und diese emotionale Wirkung ist es, die unser Gehirn beeinflusst. Wenn wir immer wieder mit Bildern von Gewalt, Terror oder Krankheit konfrontiert werden, formen sich in unserem Gehirn entsprechende neuronale Verbindungen, die unsere Wahrnehmung der Welt negativ beeinflussen können. Die Wissenschaft rät ja auch zu einem kritischeren Medienkonsum.
Und mehr Medienkompetenz.
Du hast ja auch von deiner persönlichen Erfahrung berichtet, dass du bewusst den Konsum von gewalthaltigen Medien reduziert hast und dadurch eine positive Veränderung deines Wohlbefindens festgestellt hast.
Yeah.
Mehr Lebensfreude, mehr Optimismus. Das ist ja ein starkes Argument für einen bewussteren Umgang mit Medien.
Ja, was hier wichtig zu verstehen ist, ist, dass unser Gehirn in den ersten Momenten eben nicht vollständig zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Und diese emotionale Reaktion hat eine Wirkung. Die WHO hat ja 2016 schon empfohlen, kein Rauchen mehr in Filmen zu zeigen, weil das zum Nachahmen anregt. Werbung funktioniert ja auch über Emotionen. Sie triggert Wünsche, Ängste und Hoffnung.
Ja.
Und wenn das im Negativen funktioniert, dann muss es ja auch im Positiven funktionieren.
Und da kommen wir zu dem Punkt mit den positiven Gegengewichten. Weihnachtsfilme, die nachweislich Stress reduzieren können. Rosamunde-Pilcher-Filme, Naturdokumentationen, schöne Reiseziele.
Ja.
Du hast ja sogar deine frühere Skepsis gegenüber solchen Feel-Good-Genres überwunden.
Ja.
Und eine positive Wirkung festgestellt.
Genau das ist der Ansatz. Wenn wir uns schon den negativen Nachrichten nicht komplett entziehen können oder wollen, dann ist es umso wichtiger, bewusst positive Gegenpole zu schaffen. Das kann schöne Musik sein, ein inspirierendes Buch, ein entspannender Spaziergang in der Natur oder eben auch bewusst ausgewählte Medieninhalte, die positive Emotionen hervorrufen und schöne Bilder vermitteln. Studien haben beispielsweise gezeigt, dass das Ansehen von Weihnachtsmärkten im Film neurologische Veränderungen hervorrufen und positive Hormone freisetzen kann, was zu einer Reduktion von Stress und Angst führt.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
gerade in unserer heutigen Zeit in der negativen Nachrichten so allgegenwärtig sind und die Medien oft auf Sensationalismus setzen, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Müssen wir aktiv nach diesen positiven Einflüssen suchen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und bewusst darauf zu achten, was wir unserem Geist zuführen.
Absolut. Aber diese Balance zwischen der Aufnahme notwendiger Informationen und dem bewussten Schaffen positiver Gegengewichte hat ein enormes Potenzial, unser persönliches Glücksempfinden zu steigern. Und gerade für Kinder ist es so wichtig, sie vor negativen Medieninhalten zu schützen und ihnen positive Alternativen anzubieten. Achte einmal darauf, wie du dich fühlst, nachdem du verschiedene Arten von Medien konsumiert hast. Vielleicht bemerkst du einen Unterschied, nachdem du Nachrichten geschaut hast, im Vergleich zu einer Naturdokumentation über atemberaubende Landschaften.
Das ist ein sehr wichtiger Denkanstoß zum Schluss unserer heutigen Deep Dive Session. Es lohnt sich wirklich einmal darüber nachzudenken, welchen Einfluss unsere Medienkonsumgewohnheiten auf unser Wohlbefinden haben und ob wir da bewusstere Entscheidungen treffen können.
Vielen Dank, dass du deine Einsichten und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und dir, lieber Zuhörer, danken wir fürs Zuhören. Wenn dir dieser Deep Dive gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst und ihn mit anderen teilst, die vielleicht auch von diesen Informationen profitieren können.